Ich darf euch auch herzlich begrüßen. Schön, dass ihr heute da seid. Jetzt wundert ihr euch, warum ich Fremdlinge sage. Es sind ja gar keine Gäste da, es sind ja eigentlich alle, die schon öfter da waren. Aber Fremdlinge deshalb, weil das im Wort Gottes also drinsteht. Sogar der König David hat sie als Fremdling auf dieser Welt bezeichnet. Und wir wissen ja, dass wir einfach nicht von derer Welt sind und Fremdlinge sind. In Philippa sagt der Paulus, der bringt da einen Vergleich zu den Menschen der Welt im Vergleich zu uns. Und da schreibt er in Philippa 3, 18 bis 19, das steht eh schon da, sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Und Paulus sagt dann im nächsten Vers, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Eine andere Stelle spricht davon, das habt ihr sicher schon oft gehört, dass wir wohl auf dieser Welt sind, aber nicht mehr von dieser Welt sind. Und in der Predigt am letzten Sonntag, ich denke, dass doch einige dabei waren letzten Sonntag, bei der Predigt von Markus Mosemann, der hat uns auch erzählt, dass wir nicht nur himmlische Bürger sind, sondern dass wir auch gekrönt sind. Denn durch unsere Hinwendung zu Jesus Christus sind wir vorher befleckt gewesen mit Sünde und Schuld, aber durch die Hinwendung und unsere Wiedergeburt sind wir zu neuen himmlischen Wesen gekürt worden, sozusagen. Und es ist sogar so, dass es heißt im Wort, das ist zwar für manchen gar nicht so verständlich und vorstellbar, dass wir jetzt schon mit Jesus zu Rechten des Vaters, also neben der rechten Seite beim Vater im Himmel sitzen dürfen. Das ist ganz eine wunderbare Sache und ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber jetzt stellt sich gleich die Frage, wenn wir so hoch erhoben sind sozusagen, wenn wir gekrönt sind, wenn wir Himmelsbürger sind, wie merkt man denn das dann bei uns? Sieht man das tatsächlich an unserem Leben, dass Jesus in uns wohnt? Der Paulus schreibt in 1. Korinther oder im Korintherbrief 3, 16, 17, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Haben wir sicher auch schon sehr oft gehört in Predigten und auch selber gelesen. Wir sind doch das Salz dieser Welt, das Licht auf dieser Welt. Und da stellt sich wirklich die Frage, ob wir auch wirklich diese eifrigen Nachfolger sind, die sich Jesus wünscht. Es gibt eine Bibelstelle, die mich schon seit längerer Zeit immer wieder beschäftigt. Und ich habe sogar schon zweimal versucht, heuer eine Predigt vorzubereiten mit dieser Bibelstelle und ich habe es immer wieder nicht geschafft, weil es mich immer wieder, wenn ich das lese, beunruhigt mich das und ja, und ich habe es einfach nicht geschafft, weil wir so herausgefordert werden von dem, was Jesus da zu diesen drei Männern sagt, die ihm scheinbar nachfolgen wollen und der verlangt so viel, das ist kaum durchführbar. Zumindest mir geht es so und deswegen, weil ich da selber immer wieder bei mir Probleme gesehen habe, dass das nicht so ganz funktioniert, habe ich mich auch noch nie entschließen können, eine Predigt zu halten. Heute habe ich mich zusammengenommen und wir sind ja dann 8 Wochen weg. Da haben wir gedacht, das passt dann gut, wenn wir 8 Wochen dahin sind. Die Bibelstelle, die habt ihr jetzt da und wir wollen das jetzt lesen, was der Herr Jesus zu diesen drei Männern sagt. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Zum Zweiten, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und zu dem Dritten, ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Eigentlich ist es so, dass in diesen drei Dialogen der Herr Jesus nicht seine Jünger anspricht und auch nicht uns, weil wir sind ja Nachfolger Jesu. Und da bei den Personen, wenn man das anschaut, sieht man, dass ihnen noch einiges fehlt für eine bedingungslose Nachfolge. Sie haben zur Zeit, wo Jesus sie aufgefordert hat, nachzufolgen, beziehungsweise wo sie nachfolgen wollten, doch noch andere Prioritäten. Das sieht man an dem, was sie geantwortet haben. Der eine will seinen Vater begraben, der andere sich von seiner Familie verabschieden und so weiter. Aber wir erkennen bei allen drei, dass sie auf alle Fälle solche Menschen sind, die vorerst einmal wirklich einen guten Willen haben, auf Jesu Weg zu gehen, ihm nachzufolgen. Aber eine gute Absicht alleine genügte. Das wissen wir, dass der Wille alleine nicht genügt. Der Wille ist oft sehr schwach. Auch gute Absicht bringt nichts. Und da fällt mir immer wieder das Beispiel ein. Das ist zwar mit einem Zug gebracht worden. Das habe ich bei meinen ersten Predigten, habe ich das einmal gehört. Und wenn du heute nach Innsbruck fahren willst mit dem Zug von Kufstein, dann genügt es nicht, wenn ich die Absicht äußere, die Absicht habe und den Willen habe. Ich muss dann auch hingehen und einsteigen. Und wir, die Gabi und ich, wir wollen heute wegfahren mit dem Wohnmobil. Da genügt es nicht, dass wir die Absicht haben, wegzufahren, sondern wir müssen das alles vorbereiten. Da ist viel Arbeit dahinter, bis alles im Wohnmobil richtig verstaut ist, was wir brauchen. Man muss an vieles denken. Und was dann das Wichtigste ist, um diese Absicht dann auch umzusetzen, da müssen wir einsteigen ins Auto und wegfahren. Und so ist es da auch. Absicht alleine genügt nicht. Für eine echte Nachfolge gehört halt mehr als nur ein guter Wille. Da muss man wirklich lebensentscheidende Konsequenzen ziehen. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Das ist nicht so etwas Einfaches. Da gibt es dann auch keinen Platz mehr für Ausreden und für faule Kompromisse. Da muss man wirklich handeln. Und das ist kein Honigschlecken. Vielleicht haben wir auch, zumindest bei mir sehe ich es, vielleicht habt ihr auch Probleme mit der Nachfolge, mit der konsequenten Nachfolge. Und deshalb ist das Wort, denke ich, doch auch an uns gerichtet. An uns Jünger und Jüngerinnen von Jesus. Wir bekennen uns zu Jesus. Wir gehören zu seiner Gemeinde. Einige Jahrzehnte schon, die Traude, der Wastel, der Siegfried, fast 50 Jahre schon und ich auch. Und ja, und da möchte man meinen, das läuft eh alles so gut und die Nachfolge ist kein Problem. Wenn wir schon so lang dem Herrn Jesus nachfolgen, dann wird das schon passen, aber das ist nicht so. Auch bei uns ist es so, dass das Herz nicht mehr, zumindest bei mir, nicht immer so brennt, wie es am Anfang war. Am Anfang hat das Herz gebrannt. Da war die erste Liebe wirklich da. Da hat es tatsächlich kein Problem gegeben und ich konnte wirklich all die Sachen, die im Weg standen, für eine gute Nachfolge, konnte ich wirklich lassen. Weil ich Jesus wirklich von ganzem Herzen nachfolgen wollte. Mir war das wirklich ganz, ganz ernst. Und vor allem auch deswegen, weil ich gesehen habe, durch meine Bekehrung, da hat mir der Herr ein neues Leben geschenkt. Der hat so viel verändert. Das ist so, ich habe erst den Sinn fürs Leben gefunden dort. Ich habe vorher Depressionen gehabt, Selbstmordgedanken und das ist alles weggenommen worden. Und so viele andere Dinge auch. Und ich bin so dankbar gewesen. Und da wollte ich wirklich alles machen, um ihm nachzugehen. Und das ist mir auch teilweise gelungen. Aber man sieht, und ich habe das damals schon gesehen, dass das nicht leicht war. Weil der Widersacher, der will alles versuchen und unternehmen, um uns wieder vom Weg, von der Nachfolge abzubringen. Und da passieren dann viele Dinge. Aber das Durchhaltevermögen hat mir der Herr geschenkt. Ich selber wäre eh nicht dazu fähig gewesen. Aber der Herr hat das wirklich geschenkt, dass ich trotz allem wirklich auf der Spur bleiben konnte demnach. Und es war ja so, dass ich ja früher, ich bin ja in der Woche 3-4 Tage in einem Stammlokal gewesen und habe von 4 bis 6 Uhr Karten gespielt, in der Zeit noch 2 bis 3 Bier getrunken, eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht und das war alles weg. Das hat mir der Herr weggenommen. Und als Konsequenz, aber weil ich gewusst habe, ich bin da gefährdet und bin ich damals vom Männergesangsverein, vom Epser Männergesangsverein ausgetreten, weil erstens einmal konnte ich Lieder, die dort gesungen wurden, als Christ nicht mehr mitsingen. Das wäre für mich nicht mehr möglich gewesen. Außerdem sind da andere Sachen gelaufen, da wollte ich auch nicht mehr mitmachen. Und das war die Konsequenz, was ich gezogen habe. Da bin ich ausgetreten ins Wirtshaus. Bin ich nicht mehr gegangen, nicht deshalb, weil ich so stark war, sondern weil der Herr mir das von einem Tag auf den anderen weggenommen hat. Das war ganz eine tolle Sache. Und noch andere Süchte waren da. Ich will über das nicht reden, was sonst noch alles gewesen ist und was mir der Herr wirklich weggenommen hat. Und damals von wirklich eine totale Wende geschenkt hat bei mir. Und nach einigen Monaten bin ich dann aus der katholischen Kirche austreten. Das war für mich eine logische Konsequenz. Erstens einmal, weil ich ja damals zur Volksmission Kufstein gegangen bin. Die FK hat damals Volksmission Kufstein geheißen. Und wie ihr wisst, man kann ja nicht auf 2 Hochzeiten tanzen, oder? Und man kann auch nicht in 2 Kirchen Mitglied sein. Und deswegen war für mich klar, ich tritt aus der katholischen Kirche aus. Und dann war es natürlich so, dass ich Probleme gekriegt habe. Meine Mutter wollte mich enterben, weil ich von der Kirche aus, schon vorher, wie ich gesagt habe, ich habe ja das vorher gesagt, warum ich austreten werde, hat es Mutter Trara gegeben, sie wird mich enterben. Dann von den Sangesbrüdern wurde ich sehr beschimpft. Ich war nachher nicht mehr ein Sangesbruder, sondern ein Sektenbruder. Und die haben mich teilweise mit argen Namen beschimpft. Nicht alle, das waren nur 2, 3, die sich so geäußert haben. Und natürlich auch im Umfeld, im persönlichen Umfeld habe ich Probleme gehabt. Ja, die besten Freunde, die haben uns verlassen, die konnten da nicht mehr mit. Die Schwiegermutter, das habe ich eigentlich eh schon einmal erzählt, die Ziehmutter meiner Frau, die hat auch Ansagen gemacht, die kann man gar nicht verstehen. Die hat gesagt, ihr wäre lieber, ich hätte andere Weiber, als wie, dass ich zu so einer Sekte ginge. Und solche Sachen sind damals passiert. Ihr seht es war wirklich nicht leicht, wenn man Freunde verliert, wenn man blöd angeredet wird, wenn man gemieden wird, dann ist das nicht lustig. Aber das Positive dran, und das haben vielleicht einige von euch auch erlebt, wie sie sich entschieden haben für den Herrn Jesus, war das, dass nach einiger Zeit sich das zum Positiven geändert hat. Weil die Leute eben gesehen haben, dass es eine positive Veränderung gibt in der Familie, in unserer Ehe und dass vieles besser geworden ist. Und so war das dann so, dass das Pendel von Verachtung und, wie soll ich sagen, dass sie das nicht gut geheißen haben, dann in Anerkennung umgeschlagen hat und sie das wirklich akzeptiert haben, dass wir diesen Weg gehen. Und das war natürlich schon eine große Erleichterung, könnt ihr euch vorstellen, wenn das immer so dahingegangen war, das war echt nicht toll. Freunde verloren, vor der eigenen Familie wird man gemieden und es ist einfach nicht so leicht. Und jetzt muss ich aber sagen, wie sieht es heute aus bei mir, bei uns? Ist das Wort Nachfolge heute mehr oder weniger nur mehr ein leeres, frommes Wort, das, was wir so mit uns herumschleppen, das, was wir für uns gebrauchen, aber in der Realität meines Lebens, dass die Nachfolge gar nicht mehr so konsequent durchgeführt wird. Also zumindest bei mir habe ich immer wieder solche Zeiten, wo ich feststellen muss, dort und da, da könnte es noch besser sein. Und deshalb kommen wir jetzt da zu den 3x2 Bibelverse und zu der ersten Person, Lukas 9, 57 bis 58. Zum ersten Punkt, eine ernsthafte Nachfolge bedeutet auch immer wieder Verzicht. Das ist ganz klar, ohne Verzicht geht's nicht. Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst, sagt da der erste dieser drei. Das ist wirklich ein sehr starkes, ein gewaltiges Versprechen. Petrus hat auch versprochen, dass er den Herrn nicht verlassen wird, lieber für ihn sterben würde. Und ihr wisst ja alle, dass er kurze Zeit später hat ihn dreimal verleugnet. Und so ist es auch da ein starkes Versprechen, immer wieder dem Herrn Jesus nachzufolgen, eben aufgrund dieser Schwierigkeiten, die sich ergeben. Jesus sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesus hat uns da klar gemacht, oder dem Mann dort klar gemacht und auch uns, dass es eben nicht bequem ist, dass es kein Honiglecken ist, Jesus nachzufolgen, sondern dass wir wirklich aus unserer Komfortzone heraustreten müssen. Das geht nicht so weiter, wie es vorher gewesen ist. Wenn wir uns zu Jesus bekennen, so sagt uns auch das Wort, dann kriegen wir Schwierigkeiten, wenn wir ihm nachfolgen. Und das war für mich irgendwie, habe ich mich darüber gefreut, wenn ich gesehen habe, ich habe dort und da angeeckt, deshalb, weil ich gewusst habe, ich bin auf dem richtigen Weg jetzt da. Und ich habe das gerne in Kauf genommen. Also, Nachfolge findet nicht auf unseren selbstgestrickten oder vorgefertigten Wegen statt, sondern Nachfolge bedeutet immer für uns, der Herr Jesus geht voran und wir folgen ihm nach. Ganz egal, wie der Weg auch führt, es gibt keine Schlenker, kein Abbiegen, keine Umleitungen, sondern Jesus geht voran und wir geben ihm nach. Ohne zurückzuschauen, ohne Stop und Go. Und da stellt sich eben immer wieder für jeden von uns die Frage, bin ich auch wirklich bereit, das zu tun? Wenn meine Nachfolge mit sich zieht, dass ich Freunde verliere, das war nicht leicht, das hat sehr geschmerzt. Freunde verloren, die anderen schauen dich blöd an, jetzt mal, wenn du denen begegnest, die anderen haben gelacht, wenn du denen was sagst, war nicht lustig. Natürlich gewinnt man wieder neue Freunde in der Gemeinde und wird ganz, ganz reich belohnt damit. Und es bedeutet natürlich auch, dass der eine und der andere auf Karriere verzichten muss, wenn er Jesus nachfolgen muss oder wenn er Jesus nachfolgen will. So war es bei mir auch. Und ich habe das gern getan. Ich hätte damals in den ersten Jahren hätte ich eine dienstführende Leiterstelle gekriegt beim Zollamt Niederndorf. Da war ich von den Voraussetzungen her, bin ich als Erster gereiht worden. Und ich habe das Ganze überlegt und im Gebet mit den Herrn besprochen. Und ich habe gewusst, dass sich dann manches ändern wird. Und ich habe abgesagt und ich bin froh, dass ich den Weg gegangen bin. Und habe dann auch nie mehr sowas angestrebt. Bin bis zu meiner Pension beim Zollamt Erdl, oder bis so lange ich beim Zoll war, eben in Erdl-Schweigen gewesen, dort wo die Marina wohnt, gegenüber vom Zollamt Winshausen. Und das sind einfach so Sachen. Also, wenn ich ihm ständig nachfolgen will, das heißt dann, dass ich ständig mit ihm in Verbindung bleibe. Das geht ja nicht anders. wenn ich ihn aus den Augen verliere, wenn ich nicht in Verbindung bin mit ihm, dann kann ich ihm auch nicht nachfolgen. Und ich muss natürlich auch ständig diese Gemeinschaft aufrechterhalten, dass ich mit Gott rede, mit Jesus rede, dass ich ständig im Gebet bleibe einfach und immer mit ihm Kontakt halte. Also wir kommen zur zweiten Person, zum zweiten Punkt. Nachfolge duldet keinen Aufschub. Das ist auch ganz klar. Ja gut, so genau kann man es nicht sagen. Man kann ja sagen, jetzt warte ich noch ein bisschen, ein paar Monate oder ein Jahr. Aber wir werden schon sehen, warum das eigentlich sehr riskant ist zu warten. Zum Zweiten hat der Herr Jesus gesagt, folge mir nach. Die Antwort klingt verständlich. Herr, erlaube mir zuvor zu meinem Vater oder meinen Vater zu begraben. Und Jesus hat dann gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und da kann man schon sagen, das ist eine harte Ansage, oder? Darf man nicht einmal hingehen, seinen eigenen Vater oder die Toten begraben aus der Familie. Aber Jesus, geht es da nicht um Lieblosigkeit gegenüber der Familie, sondern es geht um Priorität. Dass ich Prioritäten setze, wenn ich eine ernste Nachfolge anstrebe. Und da ist immer das Wichtigste Jesus, das Reich Gottes, die Nachfolge. Das Beispiel will uns sagen, dass Nachfolge eigentlich keinen Aufschub duldet. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich damals nicht so konsequent gewesen wäre mit dem einen und dem anderen. Also ich glaube, ich stünde heute nicht hier vorne, wenn ich damals nicht so konsequent gewesen wäre. Weil die Versuchungen sind groß, dann passiert dieses und jenes. Aber so habe ich wirklich mit der Hilfe Gottes es geschafft, wirklich eine Trennung zu, also wie sagt man, Strich zu ziehen. Und ich habe es geschafft. Und es waren ja viele Dinge, die ich dann angegangen bin. Wir haben damals viele Evangelisationen gehabt bei uns in der Gemeinde. Es ist missioniert worden. Und wie gesagt, wenn ich da nicht wirklich konsequent dabei geblieben wäre, dann glaube ich, wäre einiges anderes passiert. Und einige, die eben damals am Anfang, wie ich gläubig geworden bin, wie ich die ersten Kontakte gehabt habe zu unserer Gemeinde, die ja damals noch gar keine richtige Gemeinde war. Das war in der Sennerei Oberndorf. Der Wastl ist dort gewesen, die Binders, Binder Christine und der Hartl, die heute nicht da sind. Wir sind dort gesessen und haben den ersten Kontakt gehabt. Und einige, die damals dabei waren, die haben den Druck nicht standgehalten. Leider. Einer, der mit mir das erste Mal dort war, der ist leider verstorben vor einigen Monaten schon und hat aber leider auch die Kurve nie gekriegt mehr. Und es ist einfach traurig. Wer darauf wartet, bis sie alle Umstände ändern oder bis alle Umstände so günstig sind, der fängt nie an. Das ist meine Überzeugung. Wenn man immer nur hinausschiebt und wartet, ja morgen, oder wenn meine Mutter gestorben ist, die lebt eh nicht mehr lang, der möchte das nicht antun, dann entscheide ich mich für die Nachfolge oder dieses und jenes. Oder wenn wir das Haus fertig gebaut haben. Und da gibt es so viele Gründe, wo man das verschirmen kann. Aber das ist einfach nicht gut. Und wenn ich das sehe, hin und wieder beim Spazierengehen, sehe ich einige, die damals eben in den ersten Monaten und Jahren dabei waren, und da könnte ich einfach weinen. Es tut mir so leid. Das sind Personen gewesen, Gott, die waren ausschlaggebend dafür, dass ich mich dann entschieden habe, wieder hinzugehen, weil die dabei gewesen sind, weil da so eine tolle Atmosphäre gewesen ist. Und dann haben die nicht durchhalten können. Das war echt sehr traurig und ist traurig. Und dann gibt es noch immer wieder welche, die ja bis heute, die ich auch kenne, die dann wieder interessiert sind, die wieder einmal kommen, wo man mal miteinander redet wieder, aber sie können sich bis heute nicht entscheiden. Das ist auch so traurig. Sie bleiben lau, weil sie immer morgen anfangen wollen, aber das Morgen kommt dann halt nie, wahrscheinlich. Und jetzt die Frage an uns, gibt es auch bei uns Dinge, die wir immer wieder verschieben? In unserer Nachfolge, bei unserem Dienst für den Herrn, gibt es Dinge, die wir immer wieder verschieben, ohne dass wir einmal wirklich ernst machen und ja sagen. Wir kommen jetzt zur nächsten Person, die da in den Dialogen mit Jesus eintritt. Und das ist der Dritte, der sagt, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Ja, Nachfolge verlangt wirklich ein ungeteiltes Herz. Jesus sagt daraufhin, der eben Abschied nehmen will von seinem Haus, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus spricht hier wirklich über eine ganz radikale Nachfolge. Seine Bewertung wirkt auf den ersten Blick jetzt auch wieder so hart wie das Vorhergehende, eine harte Ansage. Nicht einmal ein kurzer Abschied bei der Familie ist mehr drinnen. So scheint es zumindest, was Jesus hier da sagt. Aber Jesus zielt auf etwas Tieferes ab. Die Hand an den Pflug legen, das kennen wir ja heute gar nicht mehr so. Das sieht man manchmal in alten Filmen noch, wo händisch gepflügt wird. Oder wenn man Berichte sieht von Entwicklungsländern, dort, wo tatsächlich noch mit einem Pferd und mit händisch gepflügt wird. Aber was bedeutet überhaupt pflügen? Die Hand an den Pflug legen. Das bedeutet in unserem Beispiel, dass man einfach eine Arbeit oder eine Dienstleistung, ein Werk beginnt. Kennst du dem folgen, was ich sage? Also man macht irgendwas, ein Werk, eine Dienstleistung. Und im konkreten Fall für uns ist es das Werk der Nachfolge Jesu. Und wenn man sowas anfängt, was heißt es dann? Man soll auch immer nach vorne schauen, auf Jesus und ihm nachfolgen. Und was bedeutet das, wenn ich mit dem Flug unterwegs bin und ich schaue immer wieder zurück und bleibe möglicherweise stehen? Es drückt auf alle Fälle Unsicherheit aus, drückt auch ein Zögern aus, vielleicht ein Bedauern, dass ich jetzt den Dienst angegangen bin, aber auf alle Fälle eine gewisse Unentschlossenheit. Das ist es so. Und vor allem ist es auch so, wenn ich zurückschaue auf das Vergangene, bedeutet das auch, dass ich noch zu einer starken Bindung eben an das Vergangene habe, was vorher gewesen ist. Wer zurückblickt, während er pflügt, der verursacht was? Was passiert da, wenn man immer zurückschaut beim Pflügen? Krumme Ackerfurchen, genau. Und das könnt ihr euch ja vorstellen, das ist ja dann nicht viel wert. Wie soll ich da in so krumme das überschneiden? Wie soll ich da Pflanzen setzen oder den Samen streuen. Das ist alles nichts Gescheites, das wird nichts Gescheites dann. Das ist wohl ein antiquiertes Bild für unsere Zeit, weil es das eben heute kaum mehr gibt, dass einer mit dem Pflug geht. Aber ein Bild, das wir wirklich auch heute noch alle verstehen, oder? Ich glaube, das verstehen wir, das Bild mit dem Pflug. Deshalb sagt Paulus in Philipper 3, Vers 13 auch, eben in Hinblick auf das Zurückschauen. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und genau das fordert Jesus auch bei uns in unserem Beispiel von einer gesunden Nachfolge. keine Halbherzigkeiten, sondern wirklich ganzen Einsatz, eine konsequente Entschlossenheit und wirklich eine radikale Lebensausrichtung. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge, wann, heute und jetzt. Nicht irgendwann, wenn es leicht geht und für dich passt, sondern jetzt und heute, wenn du seine Stimme hörst. Wie geht's weiter? Verhärtet eure Herzen nicht, genau. Verschließe deine Ohren nicht und folge Jesus nach. Er fordert auch nicht irgendwie eine oberflächliche Begeisterung, sondern wirklich eine ernste Nachfolge, dass dein Leben wirklich ganz ihm gehört. Ich weiß, diese Worte sind herausfordernd, sie konfrontieren uns mit unserer Lauheit, mit unserem Zögern und unserer Bequemlichkeit. Aber sie sind kein Befehl, so wie nach dem Motto friss oder stirb. Das sollte es nicht sein, weil wir haben wirklich eine freie Entscheidung. Wir werden dazu nicht gezwungen, sondern das ist einfach eine Einladung für ein Leben voller Sinn, voller Freude und Kraft. Und jeder, glaube ich, von uns, der mit Jesus geht und ihm nachfolgt, kann das bestätigen, dass das wirklich ein Leben voller Sinn, Freude und Kraft ist. Ein Leben, das Zukunft hat und hinüberreicht bis in die ewige Herrlichkeit. Und das ist ja das Wunderbare. So, ich möchte jetzt noch kurz beten und dann kommen wir zum Abendmahl. Lieber Herr Jesus, du siehst jetzt, dass wir dir wirklich von ganzem Herzen nachfolgen wollen. Schenk uns bitte den Mut, all das loszulassen, was uns zu sehr noch an die Dinge dieser Welt bindet. Schenk doch, dass unser Blick sich nach vorne richtet und auch nach oben in den Himmel zu Gott, dorthin, wo unsere Hilfe kommt und ist. Lieber Vater, lieber Jesus, stärke uns, dass wir wirklich treu bleiben, wenn es uns auch schwerfällt. Sei du unser Ziel und unsere Kraft. Amen.